Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Niki. Hallo. Wir sind wieder hier, um euch die Welt der Nachrichten aus Anime. Warte mal, andersrum. Nee. Anime, Manga, Nachrichten. Das haben wir hier.
Jo. Nachrichten aus Anime. Das ist genauso wie Häuser aus Zuckergebäck.
Ja, es ist wieder soweit. Auch eine Monatsvorschau haben wir am Ende. Heute, wo das rauskommt, ist 1. Mai. Ich hoffe, ihr habt auch tatsächlich frei. Ich müsste am Tag der Arbeit nicht arbeiten. Ja, das hoffe ich doch für euch alle. Damit ihr Zeit habt, diesen Podcast hier zu hören, natürlich.
Hey.
Wir haben einige neue Anime-Ankündigungen, selbstverständlich. Nur ein paar Updates, nur ein paar Sachen, sonst so. Es ist nicht allzu viel passiert, aber halt dafür ist natürlich die Monatsvorschau lang, wie immer.
Jawohl.
Also, ran da. Wir kommen direkt zu neuen Anime-Ankündigungen. Ich habe jetzt nichts Großes aus Deutschland gefunden. Also, wir haben natürlich wie immer Sachen, was Manga-Ankündigungen und so weiter angeht, aber das haben wir dann, ne, wenn es soweit ist, in der Monatsvorschau. Daher ist das hier nicht groß. Daher kommen wir direkt zu den neuen Anime-Ankündigungen. Und da haben wir von Kadokawa The Diary of a Middle-Aged Sage's Carefree Life in Another World.
Bla 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 bla. Sorry, es ist. Man erkennt sofort das Muster, das Schema und sofort schaltet das Hirn ab.
Ist eine Light Novel-Reihe, die einen TV-Anime bekommen wird. Es geht um einen Japaner in seinen 40ern, der ja auf dem Land lebt und seinen eigenen Acker beackert und in seiner Freizeit ein VR-MMORPG spielt, da den Final Boss killt und währenddessen einen Herzinfarkt erleidet und dann mit dem Charakter aus seinem VR-MMORPG in einer anderen Fantasy-Welt landet.
In einer anderen Fantasy-Welt, okay.
Ja. Und dort wieder zum Farmer werden möchte.
Ja, okay, ja. Gut. Herr Landwirt, ich meine, ich finde es ein bisschen schade, weil es gibt ja solche Manga wie von unserer guten Autorin von Fullmetal Alchemist, die Ahnung hat vom Landwirten und viele lustige Storys da erzählt. Aber wenn so ein Isekai das macht, dann ist das meistens nicht dabei. Da wird meistens halt mit dem Finger geschnippt, Magie und fertig. Ne?
Ja, weiß ich natürlich auch nicht, was man da jetzt wieder erwarten soll. Erwartungen sind natürlich wie immer an den Isekai nicht allzu hoch.
Hey.
Wir haben schon ein paar Infos, so wer es macht, nämlich ein relativ neues Studio namens Jan Chester. Die sind ein Aushilfsstudio an ein paar Produktionen in der Vergangenheit, haben In-Betweens übernommen oder ausgeholfen beim Chainsaw Man-Film. Bei der letzten Staffel von Jujutsu Kaisen, also Staffel 3, bei MF Ghost. Und helfen in der aktuellen Saison mit der Produktion von Drops of God. Und leiten dann mit dem Ding hier, wo ich den Titel schon nach ein paar Minuten wieder vergessen habe. Diary of a Middle-Aged Sage. Das leiten sie dann die Produktion das erste Mal.
Alles klar.
Unter der Regie von Takayuki Inagaki, das ist der Regisseur von Birdie Wing und auch von, wie heißt das nochmal, Rosario plus Vampire.
Auch ein altes Ding, ne?
Ja, das ist das. Dann eine viel erfreudigere Ankündigung ist Antiquarian Bookshop Biblia's Case Files, was auch von Kadokawa direkt mit einem Trailer vorgestellt wurde. Ein TV-Anime, der in 2027 kommen soll, ist eine Romanreihe, die eine Anime-Adaption erhalten wird bei Studio Cloverworks Und das, ja, mit vielen von den Schlüsselpersonen, die an Shoshimin, How to Become Ordinary gearbeitet haben. Regisseur ist Mamoru Kanbe, der Shoshimin auch Regie geführt hat. Drehbuchautor ist Toshiya Ono, auch von Shoshimin. Und Takahiro Obata, auch von Shoshimin, macht die Musik. Und entsprechend ist es auch, ja, wieder ein Mystery-Anime. Basiert eben auf einer Romanreihe. Wenn man sich den Trailer anguckt, wird man auch in 21:9 begrüßt. Da Shoshimin auch bis auf wenige Schlüsselszenen in 21:9 war, gehe ich mal davon aus, dass die Serie tatsächlich so produziert ist. Ja, man sieht eine schöne Szenerie, also eine Stadt so am Meer. Man merkt auch an der Stärke der Farben so ein bisschen die Wärme des Sommers und ja, sieht zwei Hauptfiguren, die auch beide relativ, weiß ich nicht, gelassen wirken, ruhig wirken.
Ja.
Halt eine junge Dame, die halt eine örtliche Bibliothek sich drum kümmert und ein, ja, neuer Begleiter, der gar nicht so clever ist, der gar, also der es nicht so mit Büchern hat eigentlich, und die beiden gehen aber auch auf, ja, Mysteriensuche in der Stadt und helfen Leuten, irgendwelche Mysterien aufzuschlüsseln.
Okay, also der Trailer ist wirklich sehr ruhig und gemütlich, baut auf Atmosphäre und auf Umgebung und verrät nichts, was schön ist. Wenn sie diese Stimmung durchhalten, dann bin ich interessiert. Besonders, weil das Design mich anspricht. Das sind alles so schön realistisch und erwachsen gezeichnete Figuren.
Ja. Also ich bin extremst gespannt. Eben als riesiger Fan von Shoshimin denke ich, das kann wieder richtig was werden. Und vor allem dann jetzt auch noch mit dem Backing von Kadokawa und Sony. Halt bei Studio Cloverworks, das können auch richtig, richtig schön aussehen. Also nicht, dass Shoshimin nicht auch schon schön ausgesehen hätte, aber das kann noch mal besser aussehen. Cool. Dann ja. Nächstes Jahr soll das kommen.
Jetzt muss es nur noch gut geschrieben sein.
Ja. Dann haben wir Glasses with a Chance of the Delinquent. Ist ein Romanzen-Manga, der bei Kodansha läuft, wo Kodansha eine Anime-Adaption angekündigt hat. Noch ohne irgendwelche Details, da wissen wir gar nichts, ist ein Manga, da geht es darum, dass eine junge Dame an der Hochschule sich in einen jungen Kerl verliebt und bei dem stellt sich heraus, dass so cool und schön und nett, wie er auch wirkt, dass er wohl in der Mittelschule ein richtiger Rowdy war, aber jetzt in der Hochschule sich komplett geändert haben soll.
Es sieht vom Design aus, als wäre es eine direkte Mischung aus Shonen und Shoujo-Kram. Und auch von der Story her wirkt es ein bisschen so. Ich frage mich, ob das wieder so eine Romanze ist, die sich nicht einfach so einordnen lässt, die so zwischen den Genres rumspringt. Das wäre lustig.
Ja, ich meine, ein Ex-Delinquent ist eigentlich auch was wir so auf die Art und Weise jetzt noch nicht unbedingt hatten, glaube ich.
Ach Gott, ich glaube, da kann ich an viele Shoujo-Mangas denken, die das schon hatten irgendwie. Aber ja, soll es machen.
Dann kam noch von Netflix eine neue Ankündigung in Zusammenarbeit mit Twin Engine. The Ribbon Hero. Yo. Eine Neuauflage, eine Neuinterpretation von Princess Knight von Tezuka. Und soll im August diesen Jahres auf Netflix aufschlagen. Wird gemacht bei Studio Outline. Auch noch ein sehr neues Studio, die bei Schlüsselanimation in letzter Zeit bei einigen Sachen ausgeholfen haben, wie One Piece und Orb. Und sehr viel beim ersten der drei Mononoke-Filme. Und Regie geführt von Yuki Igarashi hat den Kurzfilm Lob and Ocho aus Star Wars Visions Volume 1 Regie geführt und ist auch dafür bekannt, Solo-Key-Animator vom ersten Jujutsu Kaisen-Ending zu sein. Das, wo die so cool tanzen.
Ah, das ist furchtbar interessant, weil der Anime dazu ist wirklich alt, ne? Ist vom Ende der 60er. Also gehört zu den ersten großen Anime-Produktionen und wow, das Neuauflegen, das ist lustig. Wissens schade ist es, dass sie komplett ein anderes Design nehmen. Aber wirklich, Sie hauen in eine völlig andere Richtung als der gute alte Osamu.
Auf jeden Fall, da haben wir als Character Designer Kei Mochizuki, ist vor allem Zeichner für zahlreiche Visual Novels, wie unter anderem auch Loopers und auch Criminal Girls X, was das dritte oder vierte von diesen Spielen, glaube ich, ist. In Zusammenarbeit mit Mai Yonyama hat die Character Designs von Kiss Niver zum Beispiel gemacht. Mai Yonyama hat auch noch, ich blick jetzt erst so richtig, wer der Name ist, aber hat auch zum Beispiel sehr, sehr viele tolle Sachen generell bei Trigger gemacht. Also vor allem sehr viele coole Animationssachen, wo unter anderem diese Umzieh-Animation quasi in den beiden Panty- und Stocking-Serien, also sowohl damals in der ersten Staffel wie auch jetzt in der zweiten Staffel.
Die Transformationen.
Genau. Und ja, also ich mag aber trotzdem auch den neuen Look. Ne, hat wir was sehr, bisschen was Futuristisches, aber nicht zu weit entfernt irgendwie. So hip-futuristisch. Ich weiß es nicht ganz zu beschreiben.
Ja, also ihre Klamotten sehen schon aus, als würde sie von irgendeiner Weltraum-Fashion-Show kommen. Und ja. Das Volumen ihrer Haare ist gigantisch. Das ist gleich mal, macht ihren Kopf doppelt so groß. Das könnte lustig sein.
Bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt, was sie daraus zaubern. Dann etwas namens Chikyu Daisuki Kikun bekommt einen Anime. Das ist eine Kurzgeschichte von einem Idol, Yuichi Nakamura. Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Synchronsprecher, das ist jemand anderes. Das wird eine Kurzanime-Adaption bekommen, 52 Folgen, die jeweils 2 Minuten lang sein sollen ab Juli und ist die Geschichte von Aliens, die planen, die Erde zu erobern, aber die Aliens, die nach Japan geschickt werden, finden Japan so cool, dass sie sagen, wir verteidigen Japan gegen die restlichen Aliens.
Ach Gott, ja. Ich meine, die Prämisse hatten wir ja schon mal, ne? Also zumindest so ähnlich mit Sergeant Frog oder so. Aber ja. Das sieht auf jeden Fall aus, als wäre es nur für die ganz Kleinen.
Ja, sieht gemacht wie für eine, aus wie für eine sehr junge Zielgruppe. Die Leute, die auch daran gearbeitet haben, haben in der Vergangenheit auch nur schon solche Arten von Kurzserien eben gemacht, die an eine sehr junge Zielgruppe gerichtet sind. Kachidoki Studio sehe ich ja auch ganz viele von solchen Sachen, die von denen auch noch nie halt jemand irgendwie gehört haben wollte. Da ist dann halt sowas dabei wie Litchi, die Hikari Club, wo halt das ganz komisch ist, dass die nur so eine seltsame Kurzserie gemacht haben zu diesem Manga. Naja. Also weiß ich nicht mal, ob man das dann irgendwie überhaupt international zu Gesicht bekommen wird. Dann. Aus irgendeinem Grund ist die Woche bekannt gegeben worden, dass Berserk of Gluttony eine zweite Staffel bekommen soll. Erinnert sich noch irgendwer? Someone?
Oh Gott, okay. Ja, nee, nicht wirklich. Ich glaube, das war einfach nur. Das Einzige, was ich mir erinnere, war Sword Art Online Hauptcharakter-Syndrom.
Ja. Mehr könnte ich jetzt auch nicht mehr unbedingt sagen. Also anscheinend Protagonist, der dem Skill Gluttony befallen ist. Was heißt, dass er Leute essen muss, aber dann seine deren Fähigkeiten bekommt.
Ja.
Kam 2021 ein Anime. Und jetzt kommt dann halt mal in Zukunft noch einer.
Gibt's keinen neuen Fantasy-Trash mehr? Müsst ihr den alten rausholen wieder? Oder? Naja, vielleicht sind die Light Novels gut am Laufen und sie wollen sie noch mal so ein kleines bisschen befeuern.
Ja. Keine Ahnung. Ich habe damals dazu nichts mitbekommen und jetzt werde ich auch nichts weiter dazu mitbekommen.
Doch.
Wir haben auch noch keine weiteren Infos oder so dazu. Es ist einfach nur angekündigt worden, dass eben eine zweite Staffel in Zukunft folgen wird. Was aber kurz vor unserer Aufnahme angekündigt worden ist, ist ein Anime zu Kagurabachi. Dem besten Manga der Welt. Das ist das Meme im Internet. Ich weiß nicht, warum die Leute das so zu so einem Meme gemacht haben, den Manga zu hypen. Weil es ist wirklich es ist ein Meme, den Manga zu hypen. Es geht nicht darum, den Manga tatsächlich gut zu finden, sondern es ist einfach so, ja, wir behaupten, der ist gut.
Mann, ey. Wenn das irgendjemand verbockt hat, wenn irgendein Marketing-Fuzzi dafür schuld ist, der kann das auf seinem Lebenslauf für immer verewigen. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Solche dummen kleinen Internet-Trends, die existieren, weil sie irgendwie aus dem Nichts rausgepoppt sind.
Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ist aber die Anime-Ankündigung ist tatsächlich ziemlich interessant. Soll im April 2027 soll der Anime kommen und wir haben auch schon einen ersten Trailer. Nämlich wird das Ganze produziert von Cyber Agent, das heißt auch wieder ihr eigenes Studio, was ja mittlerweile Cypic einfach nur heißt.
Mhm.
Übernimmt die Animation, Regie geführt wird von Tetsuya Takeuchi, sehr, 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 sehr guter Schlüsselanimator, der bei Ufotable diese Kurzfilme Yuri Seiji Naoko-san Regie geführt hat, die halt sehr gut aussehen und sehr, sehr abgedreht sind. Ja, diese paar Sekunden Einblick, die wir jetzt hier zumindest bekommen, sehen halt auch richtig gut aus.
Mhm.
Also allein das Gewicht und die Dreidimensionalität, die der Protagonist da führt, wenn er da zum ersten in diese Menge springt und sein Schwert anfängt zu schwingen, ist echt gut umgesetzt. Und ich mag auch den generellen Stil, das ist so, es hat ein sehr starkes Weiß-Gelb so über alles drüber gelegt. Mir gefällt's.
Jo, aber ist es im Grunde doch einfach nur so eine typische Rache-Geschichte, oder?
Es ist eine sehr simple Rache-Geschichte. Protagonist, sein Vater wird umgebracht. Beide waren Schmiede, beziehungsweise, also sein Vater irgendwie einer der besten Schmiede der Welt und hat seinem Sohn auch beigebracht. Vater wird umgebracht und er will jetzt Rache.
Jo.
Ja, ich meine, ich habe auch nichts unbedingt gegen eine simple Rache-Geschichte, wenn die gut umgesetzt ist.
Nö, tatsächlich, die sind in der Unterzahl bei den ganzen Geschichten heutzutage.
Ja, wir müssen mal wieder einfach ballern. Einfach mal, ne, den Hund sterben lassen wie in John Wick. Und dann...
Okay, sind wir dann bei dem neuen Trope, ne? Der arme Hund im Kühlschrank.
Oh Gott, der Hund im Kühlschrank. Ja, das wie gesagt im April 2027. Dann noch ein paar Updates. Bungo Stray Dogs One, das Comedy-Spin-Off zu Bungo Stray Dogs, kommt ja zurück. Das ist schon vor einer Weile bekannt gegeben worden. Und jetzt ist nur veröffentlicht worden, das ist die zweite Staffel. Dann im Juli laufen wird wieder bei Nomad in Zusammenarbeit mit Bones produziert. Und ja, dann sind unsere Autoren wieder da und Chibin rum.
Ja, Gags. Ich frage mich, ob die Serie sich damit über Wasser hält, ob dann irgendwann noch was kommt. Oder vielleicht kommt schon was und ich hab's nicht mehr im Kopf, weil, ja, das ist mir zu viel.
Es war ja auch sehr viel schon von Bones adaptiert worden, irgendwie 5 Staffeln oder so hatten wir schon von der Hauptserie. Dann gab es auch neue Updates zum Reboot von World Trigger. Da ist nämlich bekannt gegeben worden, dass wieder sehr viele Leute, die an den vorherigen Serien gearbeitet haben, zurückkehren werden für dieses Reboot. Unter anderem Morio Hatano, der die 3. und 4. Staffel Regie geführt hat. Und auch der vorherige Character Designer und Script Supervisor, die auch an allen vorherigen Staffeln gearbeitet haben, werden für das Reboot wieder an Bord sein. Das Reboot wird von Anfang an die Anime-Serie nochmal, die Manga nochmal adaptieren, wieder bei Toei Animation. Ja, das ist World Trigger dann irgendwann nochmal.
Das, ja, komisch, dass es nochmal kommt. Ist so eine seltene Sache wie bei Fullmetal Alchemist, nein?
Ja.
Obwohl bei der ersten World Trigger-Serie, die ist zu Ende gegangen, nachdem der Manga fertig war, oder? Ah nee, halt, stopp, der Manga ist noch nicht fertig. Nee.
Ja, ich verstehe es auch nicht so 100%, warum die das jetzt eigentlich machen. Weil ich weiß nicht, ob der Anime die erste Staffel dann irgendwelche Füller hat, aber ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ja auch die erste Staffel, glaube ich, nur 50 Folgen oder so sind.
Mhm.
Ich habe keine Ahnung, warum die das nochmal von Anfang an neu machen.
Ja, auf jeden Fall kommt es jetzt in einen kleinen exklusiven Club. Ich meine, wer ist nochmal komplett neu gemacht worden? Hunter x Hunter, vielleicht ein paar andere Sachen, aber ansonsten passiert das nicht oft.
Ja, ja. Und dann haben wir einen ersten Trailer für My Stepmother and Stepsisters Aren't Wicked. Und ja, da verrät der Trailer, dass es im Juli an den Start gehen wird. Es ist eine, ja, eben eine Serie, wo es halt darum geht, dass ein Mädchen, also es ist eine Cinderella-artige Geschichte von einem Mädchen, die halt jetzt bei einer neuen Stiefmutter und neuen Stiefschwestern landet im Hause und natürlich erwartet, dass die total fies sind, wie man es aus den Märchen kennt, aber dann stellt sich heraus, dass die alle total lieb und fürsorgend sind. Und sie immer wieder im Kopf Bilder hat, wie jetzt irgendwas gleich was ganz Schlimmes passieren wird. Und dann passiert aber gar nichts Schlimmes.
Cool. Ja, okay. Ich frage mich, wie lange sie den Gag aufrechterhalten können. Und warum zum Geier hat sie Angst vor denen? Gibt's diese Märchen auch zuhauf in ihrer Welt und sie kennt die gut?
Ich glaub, ihr anscheinend. I guess. Es wird noch bei einem, auch wieder einer ziemlich neuen Studio Nevon gemacht. Erste Produktionen sind erst letztes Jahr gegründet worden. Unter der Regie von Keisuke Inoue hat My Next Life as a Villainous, All Roots Lead to Doom Regie geführt und Ao-chan Can't Study. Der Trailer, wenn man sich so anguckt, ja, also sieht aus wie ein Anime.
Ja.
Also da kann man echt nicht, es sticht nicht heraus in irgendeiner Art und Weise, außer dass ein fluffiger Pomeranian drin ist.
Ja, ich finde, der Trailer ist auch gut geschnitten. Der hat schon ein bisschen Pfiff. Aber heißt ja nicht, dass die Serie deswegen genauso pfiffig ist. Müssen wir erstmal gucken.
Ja. Dann, wir haben noch zwei News abseits vom Rest. Und Tomino hat sich mal wieder ordentlich ausgelassen. Der hat ja in der Animage seine regelmäßige Kolumne Ask Tomino. Und diesmal ist er gefragt worden, was Tomino denn von den aktuellen Weltgeschehen hält, von den Kriegen, von der aktuellen politischen Lage in Japan. Angesichts auch dessen, dass Tomino ja so alt ist, dass er auch das Ende des Zweiten Weltkriegs miterlebt hat, wo er dann selbst sagt, ich war 4, also so wirklich kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das miterlebt habe. Aber ja, man muss, also ich muss wirklich sagen, Tomino ist einer der most based 80-Jährigen, die es gibt. Weil er ist auch jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der hier sagt, ey, ich habe meine Erfahrung über den Zweiten Weltkrieg jetzt zwar nicht unbedingt in erster Hand gewonnen, aber halt eben bin ich sehr, sehr vielen Personen nun mal begegnet und habe mit denen gelebt, die den Zweiten Weltkrieg durchgemacht haben. Und meine Erfahrungen entsprechend sind sehr viel in meine Anime, vor allem Gundam, hineingeflossen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele Gundam-Fans pro Krieg Kommentare von sich geben und eventuell die Krux der Serie nicht ganz verstanden haben.
Ja.
was, ja, das zum einen, wir alle kennen das Mecha-Cool-Meme, das War's Bad, Mecha-Cool, geht aber auch aufs aktuelle Weltgeschehen eben ein, sowohl die Invasion der Ukraine von Russland, wo ja, die Schwäche Putins im Prinzip so ein bisschen kommentiert, sowas sagt wie, er kann sich gar nicht vorstellen, Verantwortung für den Krieg zu übernehmen, denn ne, so einfach beginnt man keinen Krieg und es wird ja in Russland immer noch nicht Krieg genannt und sowas. Aber ist auch schön zu sehen, dass er eben auch auf die Situation von USA und Israel im Krieg gegen Iran drauf eingeht und eben auch sehr scharf gegen Trump schießt, dass er eben ein weißes Evangelical Movement aufbaut, so wie die Welt immer diverser wird, baut er sich als Jesusartigen oder gottartigen Führer auf, der die weiße Rasse im Prinzip ne, bewahren kann und sagen kann, so so schützen kann, diejenigen, die Angst haben, dass ihnen die Rechte weggenommen werden in der diversen Welt, obwohl das ja nicht passiert, weil ja, einfach nur andere mehr Rechte bekommen.
Das funktioniert, wenn du ihnen Angst machst, ne? Das gehört dazu. Ja, es ist, ich finde es gut, dass er kommentiert. Er kann es sich auch leisten, ne? Viele Leute, die zum Beispiel mit dem Internet alt aufgewachsen sind und die das nicht aus ihrem Leben verbannen können, die denken sich zweimal nach, ob sie das machen. Besonders wenn sie sehen, wie andere einfach dann von irgendeinem Shitstorm im Internet überrannt werden und ja, nicht damit umgehen können. Es gibt genug Leute, denen versaut es die Laune. Und die haben auch damit zu kämpfen, mit sowas. Aber Tomino kann ich mir nicht vorstellen, dass der an Twitter hängt. Genau.
Also selbst wenn, ich glaube, dem wäre das egal einfach. Ich glaube, der hat schon die Einstellung, dass er selbstbewusst ist in seiner Meinung. Weil ich meine, also so generell auch so, was er so immer von sich gibt und was er auch zur aktuellen politischen Lage in Japan sagt, ne, dass er es direkt vergleicht mit so, mit selbst schon, ne, dass er sowas andeutet wie Nazi-Deutschland ist damals auch angefangen mit Wahlen und modernes Japan scheint gerade so auf dem Weg so in so eine Richtung zu sein. Und ich hoffe natürlich, dass sowas nicht passiert. Und dass er selbst sowas so direkt ausspricht, deutet für mich schon darauf hin, dass Tomino nicht einfach nur irgend so ein linker Liberalo ist, sondern wirklich jemand, der sehr überzeugt von seinen Idealen ist und dafür steht. Und das finde ich gut.
Jo.
Was natürlich auch daran liegt, dass ich mit diesen Idealen übereinstimme, dass ich das gut finde. Um das fairerweise zu betonen. Tja. Das ist erstaunlich, dass er mittlerweile das anscheinend schon 298 Mal gemacht hat in der Animage. Das ist eine monatliche Kolumne, wo er halt über alles Mögliche redet. Gibt es auch schon in 3 Sammelbänden tatsächlich in Japan zu kaufen. Ich wünschte, da würde mehr von übersetzt werden.
Lustige Sache. Also, der Mann ist ziemlich aktiv, aber ich glaube, im Moment steckt er in keiner Produktion drin, oder?
Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, dem ist das auch egal mittlerweile. Oder nee, war da nicht irgendwas mal, dass er was Gundam-artiges, glaube ich, jetzt noch mal machen möchte? Irgendwas war da. Ich weiß aber nicht, ob er da jetzt tatsächlich als Regisseur drin ist oder nur noch als Produzent.
Jo, passt auch schon. Passt.
Der Mann ist in seinen 80ern. Der soll sich ruhig ausruhen, eigentlich.
Ich meine, er ist ein Jahr jünger als Miyazaki, ne? Ja.
Das stimmt. Und dann haben wir den 30. Osamu Tezuka Kulturpreis, der vergeben worden ist. Wieder sind tolle Manga geehrt worden, ausgezeichnet worden und auch mit einer kleinen Geldspritze finanziert worden durch den Wettbewerb, der halt im Namen Tezukas vergeben wird. Und den Grand Prize dieses Mal hat gewonnen Hon Nara Uro Hodo. Ist ein Anthologie-Manga, wo es um Kurzgeschichten geht in einem Buchladen, in einem Secondhand-Buchladen, Jugatsudo und dem gechillten Besitzer und auf was der so für Leute trifft. Bin ich direkt interessiert. Es war super simple Prämisse, aber irgendwie, ja. Ein gechillter Buchhändler, der irgendwie seinen Kunden verschiedene Bücher oder so empfiehlt oder sowas, bis direkt zu haben.
Erinnert mich sehr an diese Genre von Romanen aus Japan, die in letzter Zeit sich gut verkaufen und auch bei uns nach Deutschland kommen. Da gibt's einige, ne? So das kleine magische Café, in dem sich lauter Leute treffen und menschliche Geschichten sozusagen, ne, abspielen, menschliche Schicksale. Oder auch Bibliotheken, ne? Kleine magische Bibliotheken, wo die Leute sich treffen und irgendwie ihre menschlichen Schicksale miteinander teilen. Das ist ein Ding in Japan. Früher oder später musste da auch ein guter Manga herkommen in dem Thema.
Ja. Die Leute treffen sich halt nicht mehr so viel in Person, also treffen sie sich jetzt alle in Romanen und Manga.
Naja, wer weiß. Solche Sachen können auch Trendsetter sein, ne?
Der New Creator Prize ging an Kaiju Okaibu Suru. Und das ist ein Manga, wo es um einen Kaiju-Spezialisten geht, der einen riesengroßen, 210 Meter langen, 85.000 Tonnen schweren Kaiju namens Tokio untersucht und sich wohl herausstellt, dass der zwar sich nicht mehr bewegen kann, aber noch nicht so ganz tot ist. Klingt geil.
Das klingt lustig, das klingt auch ein bisschen spannend, ne? Du fängst an, das Vieh zu zerlegen und dann merkst du, oh, irgendwie, der ganze Organismus ist noch am Leben. Könnte jederzeit wieder sich bewegen und dich einfach so zerquetschen, er wird es nicht mehr merken.
Short Work Prize ging an Atarashi Tomodachi Kawajiro Tanpenshu. Und ja, das ist auch wieder eine Kurzgeschichtensammlung, 10 kurze Manga von Kawajiro, wo es um das alltägliche Leben geht. Scheint ein bisschen, ne, humoristisch angehaucht vom Cover her. Hat es auch so ein bisschen einen simplen, aber auch irgendwie gleichzeitig lustigen Artstyle, würde ich sagen. Ja. Und der Spezialpreis ging an Peleliu Gornica of Paradise. Ein Manga, wo der auf der, ja, die Schlacht von Peleliu, einer kleinen Insel, darstellt im Zweiten Weltkrieg. Und das hat er auch zuletzt einen Anime-Film bekommen, auf den ich auch sehr, sehr gespannt bin, den irgendwann mal in nächster Zeit zu gucken. Scheint ein sehr, sehr gutes Ding zu sein, wo es eben auch um die, ja, Schrecklichkeit des Krieges nun mal geht. Wir kennen das Spielchen.
Ja. Frag mich, wie die den Spezialpreis aussuchen oder ob die es einfach so aus Spaß und der Freude machen. Weil der Manga ist zum Beispiel schon seit 5 Jahren vorbei. Ne? Okay, der Film ist vom letzten Jahr, der ist sehr aktuell. Vielleicht liegt es damit zusammen.
Irgendwie, ich weiß auch nicht, wie die das machen. Ja, dann haben wir das. Können wir jetzt zur Monatsvorschau kommen?
Jo.
Wir fangen an mit Anime. Und irgendwie geht's da auch heute los am 1.5. Zumindest sind so die Einträge bei Amazon und auf anderen einschlägigen Seiten. Hat irgendein Bundesland am 1.5. keinen Feiertag? Ich bin verwirrt darüber.
Vielleicht kannst du es ab dann bestellen und ja, Bestellungen sind sowieso automatisiert. Ne?
Auf jeden Fall, angeblich heute sind ein paar Crunchyroll-Releases. Unter anderem in The Land of the Dale. Nach einem Unfall ist sie ans Krankenhausbett gebunden und verbringt ihre Freizeit mit dem Spielen eines MMORPGs. Als ihre Maschinen versagen, statt zu sterben, landet sie in der Welt des Spieles.
Jo.
Ebenfalls noch bei Crunchyroll Lock Horizon Staffel 2. Die Staffel 2 einer der klassischen Isekai-MMORPG-Anime.
Hihihihihi. Staffel 2.
Wir haben The Case Study of Vanitas von der Mangaka von Pandora Hearts, ein Anime über horny Vampire im Paris des 19. Jahrhunderts, mit Regie vom ehemaligen Chefregisseur Tomoyuki Itamura. Persönlich bin ich kein allzu großer Fan der Serie, aber ich weiß, dass sie sehr, sehr viele mögen und sie hat halt einen unglaublich tollen visuellen Stil.
Bilder.
Apropos Bilder, die kriegen wir nämlich statt Animation am 15.05. auch bei Crunchyroll Blue Lock vs. U20 Japan. Die zweite Staffel von Blue Lock, jetzt als PowerPoint-Präsentation.
So traurig, wenn du dir überlegst, wie es angefangen hat. Ne?
Ich meine, auch die letzte Folge tatsächlich von dieser zweiten Staffel hat dann wieder umwerfende Animation, aber halt nur die letzte Folge. Ebenfalls zum 15.05. bei Crunchyroll To Your Eternity Staffel 2. Der Beobachter der Menschheit kehrt zurück.
Ja, und damit kehrt der Terror und das Trauma zurück.
Yippie! Ebenfalls am 15.05. haben wir Colorful Stage The Movie Miku Who Can't Sing bei Peppermint. Ein Anime-Film zum Gacha-Spiel von Hatsune Miku.
Ich habe gehört, dass der sehr gut angekommen ist.
Ich kenne Hatsune Miku-Fans. Ich weiß, dass die den mögen. Ich weiß aber auch, dass Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, nicht viel mit dem Film anfangen konnten.
Oh, ja, kann ich mir vorstellen.
Am 21.05. geht's weiter mit ganz vielen neuen Releases bei KSM Anime. Unter anderem Angel's Egg.
Ha, von wegen nichts mit anfangen können. Ich will mal denjenigen sehen, der sofort alles kapiert in dem Ding.
der seltsame und stimmungsvolle Klassiker von Mamoru Oshii und Yoshitaka Amano erstmals in Deutschland. Am 21.05. haben wir auch Bleach, Neuveröffentlichung von der ersten Bleach-Serie.
Haha, das ist lustig. Die gibt's dann natürlich dann nur auf DVD, oder? Oder ja, die können es auch die DVD-Fassung auf die Blu-ray ballern, weil davon gibt's kein HD.
Ja, also sie bringen's auf jeden Fall auch auf Blu-ray raus.
Gibt's kein HD.
Tja, schade. Frühe digitale Anime. Dann am 21.05. haben wir Kakushite Makina-san, auch bei KSM. Makina ist eine Mitschülerin des stiftlerischen Protagonisten und gleichzeitig ein Sexroboter. Sie kehrt immer wieder zu ihm zurück, um sich reparieren zu lassen und ihn zu triezen. Wer ein Anime sehen möchte, wo die weibliche Protagonistin wirklich 90% der Zeit nackt rumläuft, ist das Ding.
Ich weiß nicht. Ist doch spannender, wenn das Nacktsein nur selten passiert, oder? Und du es nicht erwartest oder vorhersehen kannst. Naja, egal.
Und auch noch bei KSM am 21. Witch Watch. Die aktuelle Serie vom Mangaka von Astro Lost in Space und Scat Dance über die Romanze zwischen einer jungen Hexe und einem menschlichen Ogre. Am 28.05. haben wir Scarlet bei Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH. Aus irgendeinem Grund tatsächlich von Sony selbst rausgebracht. Der neueste Hosoda-Film über eine von Hass angetriebene Prinzessin, die den Tod ihres Vaters rächen möchte, während plötzlich ein fürsorgvoller Krankenpfleger aus dem modernen Japan an ihrer Seite landet.
Ja, nicht schlecht. Okay, das macht jetzt halt dann 6 Monate nach dem Kinostart in Japan und für Deutschland sind es nur 3 Monate, ne?
Ja, tatsächlich sehr schnell. Finde ich auch gut. Her damit. Dann, noch einen Tag später, am 29. haben wir 2 Neustarts bei Polyband. Einmal Burn the Witch. Anime-Umsetzung von Team Yamaitsuchi, aktuell bekannt für Cosmic Princess Kaguya, von Tite Kobus, Bleach, Manga über 2 freche Hexen, die die Menschheit vor Monstern schützen.
Jawohl.
Habe ich damals sehr, sehr, sehr gemocht. Und auch bei Polyband gibt's Duk Yonsei, verliebt in meinen Mitschüler. Wunderschöne und sinnliche Romanze zwischen 2 Jungs im letzten Jahr der Highschool.
Ui, das Ding ist ja schon älter.
Ja, Anime und Manga sind schon beide etwas älter. Kommt jetzt zum ersten Mal in Deutschland auch auf Disc tatsächlich raus. Der Anime war vorher mal bei Peppermint lizenziert und über Akiba Pass zu schauen. Ja, ist sowohl ein sehr, sehr guter Manga, den ich auch hier habe und sehr mag. Die Anime habe ich noch nicht gesehen, aber zumindest die Ausschnitte, die ich gesehen habe, wirken auch alle sehr künstlerisch, würde ich schon sagen.
Ist von A1 Pictures. So. Okay.
Dann Manga-Monatsvorschau. Wir haben eine Verschiebung. Ich weiß nicht, ob noch mehr. Ich habe mir die April tatsächlich nie angeguckt. Wir hatten ja keine Monatsvorschau für April gemacht, weil wir da krank waren oder ich krank war. Matsu war danach erst krank. aber ja, wir haben ja jetzt eine Monatsvorschau eben für Mai und da haben wir eine Verschiebung mit Delusion bei Scene Lines am 26.05. wäre halt ursprünglich im März gewesen. Dann kommen wir sonst zu den Neustarts. Auch wieder am 1. bei Kase Manga, steht auch so auf deren Webseite. Wie gesagt, keine Ahnung, was da los ist. Märchen Boss and Cool Colleague. Abteilungsleiter ist normalerweise sehr gut darin, seinen Kolleginnen Liebestipps zu geben und versucht sein Glück mit einem neuen Kollegen.
Okay.
Dann Mitsubeni, auch bei Kase Manga, ein Kleiden im Dreivierteltakt. Ist ein sehr lustiger Titel, muss ich sagen. Bilderbuch und Kurzgeschichtensammlung in einem rund um japanische Mode im 20. Jahrhundert.
Lustig. Oh Mann, wenn das ganz wenn es wieder so eine Sorte von einem Manga ist, die das alles dokumentiert, wie es wirklich war, das wäre lustig.
Am 5. haben wir bei Schreiber und Leser Pink. Tagsüber Office Lady, abends Prostituierte. Künstlerisch anspruchsvoll verpackte sexuelle Selbstfindung von der feministischen Mangaka Kyoko Okazaki, die ebenfalls für Held des Gelder bekannt ist. Muss ich echt noch lesen. Sowohl Held des Gelder wie Pink sind schon seit Jahren im Prinzip auf meiner To-Read-List. Und jetzt kommt zum ersten Mal Pink auch tatsächlich in Deutschland raus, was ich sehr, sehr, sehr schön finde. Sind eben sehr anspruchsvolle, auch harte Manga. Kyoko Okazaki ist, ja, eine sehr angesehene Mangaka, die halt leider heutzutage nicht mehr wirklich zeichnen kann, nachdem sie in den 90ern einen schweren Autounfall hatte. Aber einige große Mangaka haben bei ihr angefangen als Assistenten, wie unter anderem die Frau vom Hideaki Anno, Yokoko.
Krasse Sache. Sie ist auf jeden Fall immer treu geblieben ihren Cover-Stil. Ist viel monoton mit ein ganz kleines bisschen Farbe.
Am 7. haben wir einmal Splitter-Manga mit Ascendance of a Bookworm. Manga-Adaption der Light Novel über einen geisterkalten Bücherwurm in einer kalten Mittelalterwelt.
Jo, das ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten.
Und auch bei Splitter-Manga haben wir The Shimmering Summoner. Ruben hat nur wenig Kontrolle über seine Beschwörungsfähigkeiten und beschwört eines Tages einen verwunschenen Prinzen, mit dem er dann auf Abenteuer geht.
Okay, ist mal ein bisschen was anderes.
Auch am 7. haben wir die Neustarts beim Manga-Kult. Da haben wir einmal I Got Reincarnated in a BL World of Big Man Boobs. Der Titel erklärt sich selbst.
Jo, okay. Ist lustig, wenn die sich überhaupt nicht ernst nehmen.
Auch beim Manga-Kult haben wir Ichi the Killer. Klassiker für Hideo Yamamoto, Mangaka von Homunculus über Ichi, ein Junge, der zur brutalsten Metzelmaschine wird, sobald er in Tränen ausbricht, gibt auch eine Filmadaption von Takashi Miike.
Ja, Takashi Miikes Film ist schon ziemlich hart, aber der Manga, der, also mir dreht er immer den Kopf rum. Das ist ein ganz komisches Ding. Es ist wie so ein Fiebertraum. So ein bisschen wie Apocalypse Now schauen.
Ja, ich kenne den noch nicht. Ich habe auch den Manga, den Film nie gesehen. Ich glaube, der ist ja tatsächlich auch noch bei uns bis heute indiziert. Ah ja, es hat trotzdem, also ich weiß, dass der Film auch seinen Kultstatus hat. Vor allem das Cover und das Design vom Protagonisten mit der Narbe. Was ja auch ganz anders ist als im Manga tatsächlich. Da sieht er ja ganz anders aus.
Nee, also der Grundlegende ist dasselbe. Wie die Narben und seine Verletzungen sind, das ist im Grunde dasselbe.
Hat er da auch eine Narbe? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ach stimmt, das ist ja auch eine ganz... okay. Machen wir weiter. Am 7.5. Manwa-Kult, also jetzt wechseln wir von Japan nach Korea und China. Einmal haben wir The Ghost's Nocturne. Als Prinz der Unterwelt übertreibt er es mit dem Quälen der Menschen ein bisschen zu sehr, sodass sein Vater ihn verbannen und in einen Welpen verwandeln möchte. Dieser Fluch kann nur gebrochen werden, wenn er einen Menschen dazu bringt, sich in ihn zu verlieben.
Ja. Nicht so besonders schwer.
Ebenfalls noch bei Manwa Kult am 7.5. The Golden Forest. Eine Göttin schenkt ihr unendliche Schönheit, Intelligenz und die Möglichkeit, jeden zu töten, den sie will. Doch der Segen wird zum Fluch, wenn alle Männer der Nation ihr hinterher hecheln, weshalb sie verkleidet flieht und sich Banditen anschließt.
Ja, nicht schlecht. Vorsicht, was du dir wünschst.
Am 11. haben wir zwei Neustarts bei Egmont. Einmal bitte zieh dich an, Takamine. Sie kann die Zeit zurückdrehen, wenn sie ihre Unterhose auszieht und ein Junge entdeckt dies durch Zufall und wird durch Blackmailing zu ihrem Sklaven.
Ja, das ist dämlicher Unsinn.
Hatten wir auch vor 2 Jahren in Anime. Und dann noch This Kind of Love. Angestellter bei einer Medienagentur sieht Aufstiegschancen beim Dreh eines Musikvideos mit einem Promi, der vielleicht sein ehemaliger Mitschüler ist. Zwei Neustarts haben wir auch am 13. bei Tokyo Pop. About a place in the Kinki region. Das... Wenn man das nur hört.
Ja.
Aber es ist nicht kinky. Es ist mit I hinten, nicht mit Y.
Ja. Es ist eine Gegend in Japan.
Seine Light Novel über okkulte Geschehnisse in einer ländlichen Region Japans. Und auch am 13.5. bei Tokyo Pop Little Women, eine fröhliche Familie. Manga-Adaption des Romanklassikers Little Women über 4 Schwestern und deren Mutter, während der Vater sich im Krieg befindet.
Also eine neue Fassung, ne?
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob es für die alte World Masterpiece 4. Sache gab es, glaube ich, keinen Manga, oder?
Weiß ich nicht, aber so ältere Sachen haben tatsächlich öfter mehrere Manga. Also, guck gerade mal, Little Women. Ja, Little Women hat mehrere Manga. Da gibt es sogar einen in den 50ern.
Da hat Wikipedia mich verlassen. Da gucke ich das nach und da wird nichts von einem Manga erwähnt.
Nee. Aber das ist halt hier das, was hier in der Liste ist. Ist der aktuellste von 2011.
Jo.
Dann haben wir am 18.05. einmal 2 Neustarts bei Paper Toons. Angefangen mit Der Meermann in meinem See. Als Tochter einer Adelsfamilie schenkt ihr Vater ihr einen Meermann, eingesperrt in einem See auf dem Anwesen. Sie verliebt sich in ihn, stirbt aber jung an einer Krankheit. 100 Jahre später wurde der Meermann zum Menschen und trifft auf die Großnichte seiner einstigen Besitzerin.
Okay, Märchen.
Ja. Und dann haben wir noch bei Pepperton's Pfötchen und Krallen. Gestaltenwandler, dessen Ursprungsform ein fluffiger Welpe ist, trifft auf Wolf. Ja.
Heute haben wir es mit den Welpen, ne?
Dann am 18. auch drei Neustarts bei Ultraverse, angefangen mit Love Bullet. In diesem Manga sorgen Cupidos nicht mit Pfeil und Bogen für Liebe, sondern mit modernen Schusswaffen. Und wenn sie sich streiten, wer wen lieben soll, wird's zu einer richtigen Ballerei. Ja. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Ist ein sehr beliebter oder ja, jetzt mittlerweile beliebter Juli-Manga. War mal kurz davor abgesetzt zu werden und die Mangaka hat sich sehr traurig darüber auf Social Media geäußert und dann haben alle JapanerInnen plötzlich gesagt, wir müssen ihr Support zeigen und das Ding lesen. Und das finde ich eine sehr schöne wholesome Geschichte. Ja. dann auch bei Ultraverse, Albus verändert die Welt. Albus steckt in einer Zeitschleife fest. Jedes Mal, wenn er den Dämonenkönig besiegt, startet seine Geschichte von neuem und er wird deshalb zum richtigen Dämonenkönig-Vernichter-Speedrunner. Aber wird ihm das überhaupt aus der Schleife befreien?
Und täglich grüßt der Dämonenkönig.
Ja. Und auch noch am 18. bei Ultraverse. PS, ich will die Scheidung. Sie wurde an den Sohn eines Grafen verheiratet, den sie 8 Jahre lang nach ihrer Heirat noch nie zu Gesicht bekommen hat, weil er sich im Krieg befindet. Als er wiederkommt, verlangt sie die Scheidung. Er stimmt unter einer Bedingung zu, einer Wette. Wenn er sie innerhalb eines Monats schwängern kann, bleiben sie verheiratet.
Was ist denn das für eine Wette?
Ich weiß auch nicht.
Du bist doch nur notgeil.
Ich weiß auch nicht. Am 19.05. haben wir auch Neustarts bei Panini, unter anderem Nightlight Hounds. In einer Stadt, angelehnt an die goldenen 20er, beherrschen Vampire die Nacht, werden aber von einer Anti-Vampir-Einheit ins Visier genommen. Mittendrin in diesem Krieg befinden sich ein Junge ohne Familie und ein mysteriöses Mädchen.
Vampir-Stories.
Yes. Passt auch nun mal sehr gut in das Setting der goldenen 20er.
Hey.
Dann auch bei Panini, Speaker, Schuld und Sühne. Sie hat Superkräfte, doch lässt sich von ihren MitschülerInnen mobben. Der Lehrer, der von ersterem nichts weiß, möchte ihr helfen und sie versucht, ihn um den Finger zu wickeln.
Okay.
Ganz, ganz komische, Psycho-Sache irgendwie, Psycho-Romanze. Und auch noch am 19.05. bei Panini, der Still Being Shaken This Morning. Ein Junge und ein Mädchen fahren gemeinsam im Zug zur Schule. Sie sind extrem offensichtlich ineinander verknallt. So offensichtlich, dass ihr ganzer Abteil jeden Morgen die beiden anfeuert, als würden sie einer Rom-Com beiwohnen.
Das stelle ich mir stressig vor.
Man sieht es auf dem Cover, da sind dann so Chat-Nachrichten dann drauf, so wie die sich im Abteil unterhalten über die beiden. Eine lustige Idee, auch wieder eine Sache, wo sich dann die Frage stellt, wie lange das seinen Joke durchhalten kann.
Mhm.
Und auch noch bei Panini, Your Candy. Zwei Idols küssen sich versehentlich bei einem Fotoshooting und liegen sich direkt zu Füßen. Besonders weil einer von beiden an einem Defekt leidet, dass er nichts schmecken kann. Doch die Lippen des anderen schmeckten plötzlich süß für ihn.
Der Auserwählte. Ah.
Am 26. kommen wir dann zum Carlsen Verlag. Wir fangen an mit Sea Lions und haben Redeem. Ein schöner, simpler Titel. Bei einem Autounfall stirbt sein Geliebter und plötzlich wird er 10 Jahre in die Vergangenheit geschickt. Die Frage ist nur, warum eigentlich so weit zurück?
Okay.
Dann haben wir auch noch bei Hayabusa Words and Blue Bird. In einer Welt beherrscht von Magiern lebt ein normaler Handwerker, der eine Beziehung mit einem mysteriösen Aristokraten anfängt. Das ist wieder ein viel zu schön gezeichnetes Cover.
Ja, ich habe gerade mal auf die anderen Cover von der Autorin geguckt, weil die hatten schon einiges in Deutschland draußen.
Ja, alles Boys Love.
Das sieht besonders gut gezeichnet aus, das Neue.
Ja. Und dann bei Carlsen selbst Dragon Hunt Tribe. Von dem Mangaka des atemberaubend gezeichneten Leviathan kommt ein neues Werk über einen Drachenjäger, der ein Mädchen bei sich aufnimmt, das von Drachen großgezogen wurde.
Jo, also der Stil von Leviathan ist total mein Ding. Also muss ich da auch mal reinschauen.
Ja, also auch wieder das Cover allein von Dragon Hunt Tribe. Die sind so gut gezeichnet, die Cover. Holy shit. Und ist anscheinend auch wieder so, dass das ursprünglich in Frankreich startet, wie auch schon Leviathan. Das die, anscheinend hat, da haben die Franzosen jetzt einen Deal oder so mit denen gemacht. Ganz interessante Geschichte. Ich habe auch über Leviathan schon mal im Anime Slam Podcast gesprochen. Ist halt inhaltlich ein bisschen, ne, all over the place, aber es ist halt so krass gut gezeichnet. Und zu guter Letzt am 31.05. haben wir Olympus, Kinder der Titanen bei Ullmann Medien. Ein koreanischer Webtoon über Athenes Aufstieg in den Olymp, der von den Erdkolossen bedroht wird. Wer es mal ganz klassisch haben möchte.
Sieht ein bisschen so aus, als hätten sie einen Zeichenstil von einem amerikanischen Cartoon.
Ja? Stimmt, ja. Das stimmt. Ist aber ursprünglich koreanisch.
No, jo.
Jo, und damit wär's das dann von dieser Ausgabe vom Anime Buster. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir, ja, sind dann nächste Woche auch nochmal da und können über die Nachrichten weiter sprechen, was so passiert ist. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne bei Anime Slam reinhören, unserem Podcast jeden zweiten Mittwoch über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt's noch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.